Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Livestream über das Buch Ruth. Wir kommen heute mit dem Thema Erlösung führt zur Ruhe effektiv zum Kernpunkt des Buches. Wir kommen heute zu Kapitel 3, aber ich möchte noch ganz kurz zurückkehren. Gestern ging es um Kapitel 2. Und da möchte ich betonen, diese Verse 17 bis 23 geben Auskunft über das Verhältnis von Ruth und ihrer Schwiegermutter Naomi in Bethlehem. Und was hier auffällt ist, wir haben gesehen, wie Ruth von der Arbeit kam und ihrer Schwiegermutter gibt. Vers 18 am Schluss. Und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen hat, nachdem sie sich gesättigt hatte. Und da sehen wir also, Ruth war eine Hilfe für Naomi. Aber in den weiteren Versen sehen wir auch, wie Naomi eine Hilfe war für sie. Und effektiv in der Lage war, ihr Dinge zu erklären über das Leviratsrecht in der Tora. Und sie als Moabitin, die kannte ja diese Dinge überhaupt nicht. Sie war eine Fremde. Sie kam aus einem ganz anderen Hintergrund. Ihre Herkunft war verwurzelt im Götzendienst. Und diese Naomi klärt sie auf und sagt, weißt du, dieser Boas, das ist ein Blutsverwandter. Er ist nahe mit uns verwandt und es gibt in der Tora eine Forderung, dann müsste er eigentlich als nächster Verwandter dich heiraten. Und sie klärt sich also auf über diese Dinge, was das Wort Gottes sagt, was Ruth eben nicht wissen konnte. Und so waren sie sich gegenseitig zur Hilfe. Und es ist ja eigentlich auch erstaunlich, wir haben gesehen, in welch schlechtem, miserablen und elenden geistlichen Zustand diese Frau war. Eben schon als sie wegging mit der Familie nach Moab, wie sie zurückkam, Gott Vorwürfe machte und so weiter. Und wenn man denkt, dass durch diese Frau mit einem so schlechten Zeugnis kam Ruth zum Glauben. Und das ist doch schon ermutigend, dass Gott sogar ein schlechtes Zeugnis benutzen kann, dass Menschen errettet werden. Und was wir auf der anderen Seite sehen, ist diese Ruth, die sog einfach alles auf, was von der Bibel zu haben war. Und es war nicht sehr viel zu haben, aber sie bekam doch einiges mit, nämlich schon damals in Moab. Und das Wenige, was sie aufnehmen konnte, das hat sie wie ein Schwamm aufgezogen. Und das ist schon eindrücklich, weil wir solche Dinge auch heute immer wieder sehen, wie es Menschen gibt, die gar nicht viel bekommen vom Wort Gottes. Aber das Wenige, was sie bekommen, das saugen sie förmlich auf. Und wenn Gott eine solche Aufrichtigkeit sieht, dann gibt er auch noch mehr. Und das werden wir sehen in der Fortsetzung mit Kapitel 3 und 4. Ich lese Kapitel 3, Abvers 1. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohlgehe? Hier nimmt sie wieder das Thema auf, das wir schon in Kapitel 1, Vers 9 hatten. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Sie hat Orpa und Ruth damals aufgerufen, kehrt nicht mit mir zurück nach Israel, denn ich muss davon ausgehen, ihr werdet nie mehr heiraten können. Und heiraten, das bringt Ruhe. Also, geht zurück nach Moab, heiratet einen götzendienerischen Mann und dann werdet ihr diese natürliche Ruhe durch Eheschließung erleben. Und jetzt haben wir dieses Wort Ruhe wieder. Aber es geht nicht um einen götzendienerischen Mann in Moab, sondern jetzt geht es um die Frage, könnte Boas Ruth heiraten. Dieser gottesfürchtige, Gott hingegebene Mann und könnte sie eben durch die Beziehung zu ihm Ruhe finden. Also etwas ganz anderes hier, diese Ruhe. Und es ist ihr also ein Anliegen, dass Ruth nun im Volk Gottes, in Gemeinschaft mit Gott, zur Ruhe kommt. Eben ganz im Sinn von unserem Titel, Erlösung führt zur Ruhe. Vers 2. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter. Auch hier betont sie wieder, dass Ruth sich zum eigenen Geschlecht gehalten hatte bei der Arbeit auf den Feldern von Boas. Und sie sagt weiter, siehe, er warfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. Hier sehen wir auf dem Bild eine Tenne, wie das im Altertum zu biblischen Zeiten benutzt worden war. Und wir haben ja gesehen, Kapitel 1 hatte zum Thema, Ruth entscheidet sich auf den Feldern von Moab. Kapitel 2, Ruth dient auf den Feldern von Bethlehem. Und jetzt geht es in Kapitel 3 darum, Ruth findet Ruhe auf der Tenne. Siehe, er warfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich nicht von dem Mann bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es geschehe, wenn er sich niederlegt, so merke dir den Ort, wo er sich hinlegt. Und geh und decke zu seinen Füßen auf und lege dich hin. Er aber wird dir mitteilen, was du tun sollst. Und sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Es ist unglaublich, diese Ruth, die glaubt einfach jedes Wort, was Naomi sagt. Ja, weil sie festgestellt hatte, die kennt den wahren Gott. Und so war das die Bezugsperson. Und das, was sie sagte, das muss irgendwie richtig sein. Und so ist es erstaunlich, die Schwiegermutter sagt, wie sie in dieser Sache vorgehen sollte. Und sie macht alles genau so. Allerdings, wenn man dann die weitere Geschichte liest, kommen einen Fragen auf. Also, wie ist das möglich? Ich meine, da geht die auf diese Tenne nachts und dann liegt sie da zu den Füßen von Boas. Natürlich, das war nicht ein Schlafzimmer, das war eine Tenne. Aber trotzdem, nun, sie glaubte, dass das wohl der richtige Weg ist. Wenn Naomi, die eben von der Bibel Kenntnis hat, ihr das sagt, dann muss es wohl sein. Und man könnte eigentlich sagen, in ihrer Blauäugigkeit macht sie einfach alles so, wie die Schwiegermutter das sagt. Aber wir werden gleich sehen, das war doch eine problematische Sache. Aber schauen wir uns Schritt für Schritt an. Die Schwiegermutter sagt ihr genau, wie sie jetzt vorgehen muss, im Blick auf eine bevorstehende eheliche Verbindung mit Boas. Sie sagt, bade dich, salbe dich und lege deine Kleider an. Also sie sollte schöne Kleider anziehen, nachdem sie eben sich bereit gemacht hat mit Baden und Salben. Und wir haben ja gesehen, Ruth ist ein Bild der Gemeinde, die zur Hauptsache aus den Heidenvölkern gerufen worden ist und sich mit dem Herrn Jesus verbunden hat. Ich lese aus Epheser 5, in den Versen 22 bis 33 wird dort das Geheimnis Christus und die Gemeinde er, der Ehemann, sie, die Ehefrau, vorgestellt. Und zwar eingebettet in praktische Ermahnungen an Männer in ihrem Verhältnis zu den Frauen und in praktischen Ermahnungen an die Frauen in ihrem Verhältnis zu ihren Ehemännern. Und da lese ich ab Vers 22. Ihr Frauen, seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Heiland oder Retter. Das heißt, er ist der Versorger, der für den Leib Christi sorgt. Aber wie die Gemeinde dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ihr nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Ein Rückbezug übrigens auf 1. Mose 2, 23, was klar macht, dass auch die Verbindung von Adam und Eva ein Bild war auf Christus und die Gemeinde. Deswegen wird ein Mann den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist dann ein Zitat aus dem nächsten Vers in 1. Mose 2, nämlich 24. Und übrigens interessant, die Formulierung, die zwei werden ein Fleisch sein. Nicht die drei, die vier, sondern die zwei. Das ist Gottes Plan, die Ehe von einem Mann und einer Frau. Das war übrigens auch die Verurteilung der Polygamie, der Vielweiberei. Von Anfang an war das immer gegen Gottes Gedanken, Gottes Plan. Und dann wird gesagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es ja in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Da sehen wir diese Beziehung. Christus, der Mann, die Gemeinde, die Frau, das gehört zu den Geheimnissen Gottes, die nach Epheser 3 eben von Ewigkeit her beschlossen waren, aber verborgen in Gott, sodass er es nie einem Engel mitgeteilt hat und auch nie einem Propheten im Alten Testament, sondern erst wirklich geoffenbart hat, dann durch das Kommen des Heiligen Geistes, geoffenbart den Aposteln und Propheten im Geist. Epheser 3, Vers 4. Nun, von diesem Geheimnis heißt es, unter all den 8 Geheimnissen in den Paulusbriefen, dieses Geheimnis ist groß. Vers 33, doch auch ihr, nein, jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte oder achte. Nun sehen wir, hier wird Christus und die Gemeinde dargestellt als Ehe. Und zwar schon in der jetzigen Zeit. Vielleicht hat jemand ein Problem. Ich habe immer gemeint, wir sind in einem Verlobungszustand. Er der Bräutigam und die Gemeinde die Braut. Das ist korrekt. Das ist auch so. Und zwar, wenn wir Epheser offen lassen, 2. Korinther 11, da spricht der Apostel Paulus zur Gemeinde in Korinth und sagt in Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Und man muss wissen, das Wort Eifer hat den Sinn von Eifersucht. Also es geht mir darum, dass ihr ganz exklusiv und kompromisslos ganz Jesus Christus angehört. Nochmals, denn ich eifere euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt. Das einem ist ein Zahlwort im Griechischen. Also nicht, ich habe euch einen Mann verlobt, sondern ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so euer Sinn oder euer Denken verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Einfalt bedeutet hier eben rein ausgerichtet, nur auf ihn, kompromisslos. Es kommt kein anderer in Frage. Abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Und dann spricht er von drei Gefahren für die Gemeinde. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist und ein anderes Evangelium. Das sind drei Grundgefahren für die Gemeinde. Er sagt, denn wenn der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, das ist ein ganz aktuelles Thema im Zusammenhang mit der charismatischen Bewegung im 20. Jahrhundert, in drei Wellen, einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder, also in der Vergangenheit nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut. Kein Problem für euch. Schockierend, nicht wahr? Aber eben, es ging mir darum zu zeigen, hier wird klar gesagt, heute besteht ein Verlobungszustand. Die Gemeinde ist die verlobte Braut Christi. Aber wie geht das? In Epheser 5 wird die Beziehung beschrieben als Ehe. Nun, das sind einfach zwei Seiten der Medaille. Ich war, der Herr Jesus ist als Mensch in den Himmel gegangen. Er ist nicht auf der Erde, er ist im Himmel. Und er hat sich gesetzt zu Rechten auf den Thron Gottes. Und er wird erst in der Zukunft kommen, um die Gemeinde bei der Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, in die himmlische Herrlichkeit zu führen. Und insofern ist der Zustand heute ein Verlobungszustand. In der Verlobung lebt man nicht zusammen. Das ist absolut ein No-Go. Und geht man auch nicht miteinander einfach so in die Ferien. Geht gar nicht. Eben, die Gemeinde ist auf der Erde und Christus ist im Himmel. Aber die Verbindung ist fest und unantastbar. Verlobt. Aber die andere Seite der Medaille ist ja die, der Herr Jesus ist nicht nur Mensch. Und dadurch hat er sich an Raum und Zeit gebunden. Sondern er ist Gott in einer Person, Gott und Mensch. Und darum ist er allgegenwärtig. Das heißt, überall gleichzeitig. In Matthäus 28 sagt er, siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Also er ist uns so nah, dass wir sagen können, in ihm leben und weben und sind wir. Apostelgeschichte 17. Und in diesem Sinn wird eben klar, da ist eine Ehebeziehung. Wir sind mit ihm eng verbunden. Und darum, diese Seite wird gezeigt durch Epheser 5, 22 bis 33. Das sind also zwei Seiten. Einerseits werden wir gesehen als verlobt. Und bei der Entrückung wird der Herr die Braut holen, der Geist und die Braut rufen. Komm! Offenbarung 22. Und dann wird der Moment kommen, die Entrückung, vielleicht heute, und dann gehen wir in die Herrlichkeit ein und dann erst wird die Hochzeit des Lammes gefeiert im Himmel, Offenbarung 19, und die Gemeinde wird das weiße Hochzeitskleid tragen, wie es dort beschrieben ist. Aber eben, das ist eine Seite und die andere Seite ist, Wir werden hier gesehen als verheiratet. Und nur als Hinweis für das Bibelstudium, in diesem Abschnitt werden 7 Tätigkeiten des Herrn Jesus beschrieben, die er in der Gemeinde vollzieht. Ich gebe die nur einfach ganz kurz an. Vers 25 hat die Gemeinde geliebt. Lieben. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Hingeben. Vers 26, damit er sie heiligte. Das heißt, absonderte von allem, was irgendwie sie streitig machen könnte. Ganz für sich auf die Seite gestellt. Heiligen. Und dann heißt es, sie reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Reinigen. Und zwar ist das eine Anspielung auf die Ritualbäder im Judentum. Es gab verschiedene Gründe, durch die man eben symbolisch unrein werden konnte, also rituell unrein werden konnte. Man lese 3. Mose 15. Und da musste man sich immer wieder reinigen mit einem Ritualbad, in dem man sich vollständig eintauchte, darin badete. Und hier wird erklärt, was die Bedeutung des Ritualbades ist. Das ist ein Bild des Wortes Gottes, das uns, wenn wir es lesen, korrigiert, auf Dinge aufmerksam macht, die nicht richtig sind im Leben, in unserem Leben. Und dann ist es so, dass der Jesus durch seinen Geist uns zur Buße führt. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, und zwar ist es ein Durativ, immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Auch da im Griechischen ein Durativ, immer wieder neu vergibt. Und uns reinigt, ein Durativ, immer wieder reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und dieses Wort reinigen ist auch das typische Wort, das auch gebraucht wird eben für Ritualbäder. Und das geschieht eben durch das Wort Gottes. So ist das Baden eben ein Bild des Wortes Gottes, das uns reinigt. Und das Ziel ist dann, Vers 27, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte. Darstellen. Also der große zukünftige Moment kommt, wo die Gemeinde eben perfekt vor dem Herrn Jesus stehen wird. Ohne Flecken, also irgendwie so ungewollte Hautveränderungen, ja, und Runzeln, das sind Unebenheiten im Verlauf der Hautoberfläche. Und dann gibt es noch irgendwelche ähnliche Sachen, und darum heißt es hier Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen. Perfekt. Nämlich, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Und weiter, Vers 29 heißt es, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ihr nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Da wird deutlich, Christus nährt die Gemeinde durch sein Wort. Und das ist übrigens auch die biblische Grundlage, um zu zeigen, dass der Mann der Ernährer ist und nicht die Frau. Grundsätzlich. Es gibt Situationen, der Mann ist krank, die Frau muss arbeiten oder Not, das Gehalt des Mannes reicht überhaupt nicht. Das sind alles Abweichungen von der Grundregel, aber man muss wissen, was die Grundregel ist, Gottes Plan, der Mann ernährt. Und dann heißt es, also weiteres Verb, ernähren und dann pflegen. Und das ist so ein schönes Wort. Pflegen wird in 5. Mose gebraucht von einem Vogel, der die Eier wärmt oder die Jungen wärmt. Und das ist hier eine Tätigkeit des Herrn Jesus. Er gibt der Gemeinde diese Nestwärme. Und das soll ein Mann auch können. Es gibt schwierige Sachen, aber das ist so. Wir denken, das liegt einfach in der Natur der Frau. Sie bringt Wärme in die Familie. Ja, und der Mann soll auch Wärme in die Ehe hineinbringen. Ja, das sind diese sieben Verben. Und warum habe ich diesen Exkurs gemacht? Eben, weil wir gelesen haben, so bade dich. Sie macht sich bereit für den, der, wie wir sehen werden, nach Gottes Plan ihr Ehemann werden sollte. Also da können wir Epheser 5 dazu schreiben, sie reinigend mit der Waschung mit Wasser durch das Wort. Epheser 5, 26. Und dann heißt es, und salbe dich. In 1. Korinther 1, 21 lesen wir, dass wir gesalbt sind durch den Heiligen Geist. Also da können wir hinzuschreiben, 1. Korinther 1, 21. Und dann sagt sie, und lege deine Kleider an. Und das meint natürlich schöne Kleider. Die alten hat sie vor dem Baden abgelegt und dann sich ganz neu eingekleidet. Und wir lesen in Jesaja 61, Vers 10, die bekannte Stelle. Zu dem Thema, Jesaja 61, Vers 10. Hoch erfreue ich mich in dem Herrn. Meine Seele soll frohlocken in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart anlegt und wie eine Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide. Und da sollten wir noch die Verknüpfung machen zum Gleichnis von dem verlorenen Sohn, Lukas 15. Ganz wichtig, als er dann aufgenommen wird, der Buße getan hat, von dem Vater in die Arme genommen. Er kriegt Verschiedenes, Sandalen an die Füße, einen Ring an die Hand und er kriegt ein neues Kleid. Das ist dieses Kleid der Gerechtigkeit. Wir können da auch noch denken an Galater 3, Vers 27, wo es heißt, so viele euer auf Christus Jesus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Oder Epheser 4, 22 bis 24, da wird gesagt, dass wir, was den frühen Lebenswandel anbetrifft, ausgezogen haben den alten Menschen. Der alte Mensch ist übrigens nicht die sündige Natur in uns, sondern der Ausdruck der alte Mensch bezeichnet unser Leben vor der Bekehrung. Wie ein Kleid abgezogen. Und dann heißt es in diesen Versen, Epheser 4, 22 bis 24, und ihr habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert wird. Also da haben wir diese drei Punkte: Baden, Salben, Kleider anziehen. Und eben, wir haben gesehen, Ruth, sie macht einfach alles, wie die Schwiegermutter ihr das sagt und sie denkt, so ist es auch richtig. Nochmals Vers 5, alles, was du sagst, will ich tun. Und Vers 6, und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr geboten hatte. Und Boas aß und trank, und sein Herz wurde fröhlich. Und er kam, um sich am Ende des Getreidehaufens niederzulegen. Da kam sie leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Und siehe, eine Frau lag zu seinen Füßen. Und er sprach, wer bist du? Boas ist vollkommen schockiert, weil das geht gar nicht. Und wirklich, das geht gar nicht. Aber eben diese Noemi, wir wissen, die ist erst auf dem Weg zur Wiederherstellung. Wer bist du? Und sie sprach, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel aus über deine Magd, denn du bist ein Blutsverwandter. Und auf Hebräisch steht für Blutsverwandter Goel. Eben hier Blutsverwandter übersetzt, an anderer Stelle Löser. Aber es ist das gleiche Wort. Löser, Erlöser. Also, man kann auch übersetzen, breite deine Flügel oder so breite deine Decke aus über deinen Markt. Und das wollte sie natürlich illustrieren, wenn sie da bei der Decke, er war ja nicht im Bett, aber auf dem Boden schlief er mit einer Decke und sie kommt da unter diese Decke und sagt, breite deine Decke aus, quasi gib mir diese Sicherheit, die vom Gesetz verlangt wird, von einem Erlöser, von einem Goel. Und weiter, und er sprach, Vers 10, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Güte noch besser erwiesen als die erste. Die erste Güte war ja, dass sie mit Naomi bereit war, auf Ehe verzichtend an den richtigen Ort zu gehen, zu dem Gott Israels und zu seinem Volk. Aber er sagt, du hast die letzte Güte noch besser erwiesen, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen. Also sie kam nicht nach Israel und dachte, so, jetzt angle ich mir einen. Natürlich, ein Reicher wäre noch besser, aber es gibt dann manche, die merken, einen Reichen kriege ich nicht, dann nimmt man auch einen Armen. Aber eben er sagt, das war bei dir effektiv nicht so. Du bist gekommen, um zu arbeiten, du hast dich an die Weisung gehalten, hinter den Schnittern her, und haben wir das gesehen, wie Boas ihr auch Anweisung gegeben hatte in 2 Vers 9. Ich war in Vers 8, hat er gesagt, am Schluss, halte dich hier zu meinen Mägden. Also nicht zu den Jungs, sondern zu meinen Mägden. Dann Vers 9, deine Augen seien auf das Feld gerichtet, das man schneidet, und geh hinter ihnen her. Also er sagt nicht, geh hinter ihnen her und deine Augen seien auf die Schnitter gerichtet. Das hat alles etwas zu sagen. Also beschäftige dich da mit deiner Arbeit und mach das richtig. Und so hat sie es gemacht. Und sie hat gewartet und schließlich sogar gesehen, Gott gibt durch die Tora, durch das Gesetz, einen bestimmten Weg. Die ganze Sache mit dem Blutsverwandten und der Leviratspflicht. Und darum sagt er, du hast die erste Güte noch übertroffen durch die letzte, indem du nicht den Jünglingen nachgegangen bist, sei es Armen oder Reichen. Vers 11. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich dir tun. Denn das ganze Tor, damit sind gemeint die Ältesten, die ja die Gerichtsversammlungen abhielten, jeweils im Stadttor. Also die ganze Führerschaft von Bethlehem ist informiert. Denn das ganze Tor meines Volkes weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Und ich habe ja schon erklärt in der Einleitung, dieser Ausdruck, tüchtige Frau, das ist dieser spezielle Ausdruck in Sprüche 31, Vers 10. Eine tüchtige Frau oder ein wackeres Weib in den alten Übersetzungen, ja? Wer wird es finden? Denn ihr Wert steht über Korallen. Und dann wird sie beschrieben in insgesamt 22 Versen. Und mit diesem Ausdruck bezeichnet nun Boas die Ruth. Es gibt so ganz schöne Darstellungen von Sprüche 31 in Israel auf Hebräisch geschrieben. Und es gibt so eine spezielle künstlerische Art, ganze Bilder zu machen, aber nur aus Buchstaben der Bibel. Also zum Beispiel das ganze Buch Ruth, und es gibt ein Bild. Und alles mit ganz kleinen Buchstaben im Hebräischen. Fantastisch, also schwarz-weiß dann, nicht wahr? Und koloriert. Es ist ganz, ganz eindrücklich. Also, da kann man ganze Bibelbücher kaufen, zum Beispiel auch das Buch der Klagelieder. Und dann sieht man die Western Wall, die Klagemauer in Jerusalem, die Westmauer, und ist alles aber gemacht aus den Buchstaben von dem Buch Klagelieder. Und das kann man also auch haben, Sprüche 31. Und dann wird natürlich der Anfang besonders hervorgehoben und das ist dann eben Eshet Chayil. Tüchtige Frau. Das ist dieser Ausdruck. Dass du eine tüchtige Frau bist. Und das heißt also nicht eine, die nur einfach gut putzen kann. Tüchtig heißt wirklich, die Tugenden Gottes in ihrem Leben aufweist. Nicht wahr? Wir haben diese Stelle in 1. Petrus 2, Vers 9, wo es heißt, wir sind ein königliches Priestertum, und zwar, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da wird von den Tugenden Gottes gesprochen. Dieses Wort Tugenden kommt auch in 2. Petrus 1 vor und wird gesagt, dass das angestrebt werden muss von den Gläubigen, eben im Leben Tugend aufzubringen. Aber was heißt schon Tugend? In der Elberfelder, in der Alten, gibt es so eine Fußnote und dann heißt bei Tugend geistliche Energie, Entschiedenheit. Also Tugend meint eine Energie und zwar eine geistliche Energie, die Kraft ist, um das zu tun, was Gott gefällt, mit Freudigkeit. Das ist gemeint, eine tüchtige Frau. Und Vers 12, und nun, ich bin wirklich ein Blutsverwandter, ein Goel. Doch ist auch ein näherer Blutsverwandter da als ich. Also es ist nicht so eindeutig, dass Boas diese Pflicht hat. Es gibt noch einen, der eigentlich vom Verwandtschaftsgrad näher ist und als erster diese Pflicht hat. Vers 13, bleib diese Nacht hier. Und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will. Gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, so werde ich dich lösen. So wahr der Herr lebt, bleibe bis zum Morgen liegen. Das war ein echter Konflikt. Also für ihn war das ganz klar, das ist ein No-Go. Diese Frau darf nicht auf der Tenne sein, nachts. Mit mir allein. Ich meine, das ist eine Gefahr. Und es gibt junge Leute, die denken, sie sind so stark, das ist kein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Und eine totale Selbstüberschätzung. Aber jetzt sollte er sie zurückschicken. Ich meine, das ist ein Risiko. Da in der Gegend gab es wirklich Leute, die waren ein Problem. Das haben wir schon gesehen, Kapitel 2, Vers 9. In der Mitte, habe ich nicht den Knaben geboten, dich nicht anzutasten. Da gab es also Leute, die bereit gewesen wären für Übergriffe. Und 2, Vers 15, am Schluss, auch zwischen den Gaben mag sie auflesen und ihr sollt sie nicht beschämen. Oder man kann übersetzen, so die Fußnote in den Elberfelder, ihr nichts zuleide tun. Und Vers 16 am Schluss, damit sie auflese und sollt sie nicht schelten. Und in Vers 22 sagte ihr, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden ausgehst. Also da sagt Naomi zu Ruth, es ist gut, dass du mit seinen Mägden ausgehst, damit man dich nicht auf einem anderen Feld anfalle. Und so war für ihn klar, also wenn ich sie zurückschicke, das wäre mit echten Gefahren verbunden, jetzt muss sie da bleiben. Aber es war ihm echt ein Problem. Und dann lesen wir in Vers 14, und sie lag zu seinen Füßen bis zum Morgen. Und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach, es werde nicht bekannt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Das gäbe ein ganz dummes Gerede. Das könnte seinen Ruf kaputt machen. Und darum ist es auch wichtig, dass man eben auch nicht Anlass gibt für einen Verdacht. Ja, gibt es manchmal junge Leute, die sagen, ja, ist doch mir egal, was die denken. Nein, das geht natürlich gar nicht. Diese Art geht ihnen nichts an. Nicht wahr? Wir lesen zum Beispiel in 2. Korinther 8, Vers 21. Da geht es um das Thema Geld. Aber der Grundsatz ist wichtig, denn wir sind vorsorglich für das, was ehrbar ist. Nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Und das ist nicht Menschendienerei, sondern es geht wirklich darum, dass man nicht eben Anlass gibt zu einem berechtigten Verdacht, auch wenn nichts ist. Und ich meine, wenn die Leute sich da irgendetwas denken, was, die handeln so und so, ja, ich meine, die haben schon ein Recht, etwas zu denken. Denn man muss ja nicht naiv sein. Wir wissen ganz genau, wie schwach Menschen auf diesem Gebiet sind. Also muss man sich schützen. Und darum, das war ihm also wirklich ein Problem. Es werde nicht bekannt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Das könnte sein ganzen berechtigt, sein gutes Zeugnis zerstören. Und der Feind hat ein Interesse, dass er Gläubigen eben so eins reinbrennen kann, dass ihr Zeugnis beschädigt wird. Und darum müssen wir auf der Hut sein. Aber interessant ist, die ganze Welt weiß es heute. Da steht's, was da geschehen war. Also, Boas hat später darüber gesprochen. Und der Prophet Samuel hat das alles aufgeschrieben und hat die Wahrheit bekannt gemacht, aber wirklich auch die Wahrheit, dass da alles dennoch mit guten Dingen gegangen ist. Vers 15. Und er sprach: Gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn. Und sie hielt ihn, und er maß 6 Maß Gerste und legte sie ihr auf. Und er ging in die Stadt. Dutzende von Kilos werden ihr jetzt noch mitgegeben. Ja, das ist nicht nur einfach Großzügigkeit, wie wir das schon früher gesehen haben. Boas ist großzügig, sondern jetzt geht es wirklich um die Frage von Heirat. Und sie kam zu ihrer Schwiegermutter und sie sprach: Wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach: Diese 6 Maß Gerste gab er mir. Denn er sagte zu mir: Du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Oh, merken wir die Pointe? Jetzt wird die Naomi überschüttet mit Dutzenden von Kilo Gerste. Einfach gratis kriegt sie das so. Und was hatte sie gesagt in 1, 21, nachdem sie in Vers 20 noch gesagt hatte: Der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Und hier sagt er: Du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Geht wirklich um die Schwiegermutter. Und sie sprach: Bleibe, meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache heute zu Ende geführt hat. Auch wieder ein Zeugnis über den Charakter des Boas. Das ist ein Mann, der zielstrebig war. Das ist auch eine Tugend, die der Herr wirken kann, indem er unseren Charakter verändert. Zielstrebigkeit, dass wir wissen, aber nicht irgendwelche Ziele, sondern die Ziele des Herrn, dass wir die wirklich mit Energie und Freudigkeit und Entschiedenheit anstreben. Und das konnte sie von ihm sagen: Der Mann ist zielstrebig. Und er ist zuverlässig. Zuverlässig. Er wird nicht ruhen, bis er die Sache in 2 Jahren zu Ende geführt hat. Nein, heute zu Ende geführt hat. Und interessant ist uns aufgefallen, immer wieder heißt es: der Mann, der Mann, der Mann. Und das erinnert uns an Jesaja 53. Das möchte ich noch lesen und dann gehen wir in die Pause. Jesaja 53. Da wird dieser Mann beschrieben. Vers 2 in der Mitte. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Dieser Mann von Nazareth. Dieser Mann. Und noch Klagelieder 3. Ich meine, die Klagelieder sind so aufgebaut, 5 Teile, entsprechend den 5 Kapiteln. Und da geht es um die Leiden Jerusalems wegen der Sünde des Volkes. Aber im mittleren Kapitel, da sehen wir die Leiden eines Mannes. Im mittleren Kapitel, inmitten der Leiden Israels, wird der Mann aus Jesaja 53 beschrieben. Der Mann der Schmerzen. Klagelieder 3, ab Vers 1. Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat durch die Rute seines Grimmes. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Und dann wird mit bildlichen Ausdrücken, drastischen Ausdrücken, werden die Leiden des Herrn am Kreuz beschrieben, vor den Toren Jerusalems. Aber eben, das ist dieser Mann. Ich bin der Mann, der Elend gesehen hat. Und Boas als Hinweis auf den Herrn Jesus, der Mann, der nicht ruht, bis er alles zu Ende geführt hat. Und so hat der Jesus auch nicht geruht, dieser Mann von Nazareth, bis er am Kreuz, Johannes 19, Vers 30, ausrufen konnte, es ist vollbracht. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause.